HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Martin Vorländer, Heimatsuchender. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Martin Vorländer, zunächst mal sind Sie evangelischer Pfarrer. Und Sie haben ein Buch geschrieben über den Sehnsuchtort Heimat. Darüber werden wir in dieser Stunde ausführlich reden. Vorher aber möchte ich Sie unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Noch besser ist, Sie tun das selbst. Und zwar mit der einfachen Frage, wer sind Sie?
Ja, ich bin Martin Vorländer, evangelischer Pfarrer, das haben Sie schon gesagt. Ich komme auch aus einem Pfarrhaus und Pfarrhäuser haben es ja so an sich, dass sie viel umziehen. Daher kommt auch so wahrscheinlich mein Interesse am Thema Heimat, weil ich einfach schon von klein auf von meinen Eltern oft umgetopft wurde. Wer bin ich sonst? Ich arbeite als theologischer Redakteur im Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Das heißt, ich darf Zeitung machen, da Andachten redigieren oder auch selber schreiben, theologische Artikel machen und ich arbeite oft manchmal auch hier für Verkündigungssendungen im Hessischen Rundfunk.
Stehen Sie eigentlich sonntags auch noch auf der Kanzel und predigen?
Ja, immer wieder mal. Also vor allem für Taufe, Trauungen, manchmal auch Beerdigungen, gelegentlich auch mal in Vertretung einen Gottesdienst und auch bei Rundfunkgottesdiensten wie hier auf HR4.
Also man kann Sie durchaus auch leibhaftig erleben.
Ja, allerdings an sehr verschiedenen Orten, von München, Frankfurt bis Weilburg, je nachdem, wo eben die Taufe oder die Trauung oder der Vertretungsgottesdienst ist.
Sie haben bei all dem auch noch einen Lehrauftrag an der Goethe-Uni in Frankfurt. Welchen jungen Menschen bringen Sie dort denn was bei?
Also ich bringe der Theologiestudierenden Publizistik bei, also Theologen, Theologinnen, ob sie nun später in die Schule gehen oder eben auch in die Gemeinde als Pfarrer, als Pfarrerin, müssen ja viel vor Leuten stehen und müssen zu Leuten sprechen und müssen gelegentlich auch schreiben. Und da üben wir, wie macht man das denn? Wie schreibt man gut, sodass andere Leute es verstehen, damit man nicht in den Wind redet?
Wie ist der Zulauf im Theologiestudium?
Großes Thema. Also sowohl in Frankfurt als auch in Mainz sind es nicht so viele Studierende, die wir da haben. Und wir werben kräftig für diesen Studiengang. Es ist ein tolles Studium. Wunderbar, weil man da von philosophischen, theologischen Gedanken bis zur Kirchengeschichte, bis zu ganz praktischen Fragen aus dem, was unsere Gesellschaft bewegt, ganz viel reflektieren kann. Und weil einfach Pfarrer, Pfarrerin sein ein toller Beruf ist.
Nicht so viele heißt jetzt mal so in Zahlen?
In Zahlen, also zum Beispiel in meiner publizistischen Übung, die ich gebe, wofür ich den Lehrauftrag habe, sind es 7 Studierende. Da können, glaube ich, andere von so einem Schlüssel, ein Dozent, 7 Studierende, können andere Studiengänge nur träumen, weil da in einer Übung, in einem Seminar, weiß ich, 50, 100 Leute sitzen.
Und Martin Vorländer, da kommen Sie dann zu diesen 7 Studierenden und was müssen die dann schreiben? Also was ist so ein Auftrag, so ein typischer Auftrag?
Jetzt zum Beispiel, gestern war diese Übung erst und da mussten sie vorher eben eine Andacht für die Evangelische Sonntagszeitung probeweise schreiben. Da mussten sie zu dem Wochenspruch, also in der Kirche gibt es ja immer für jeden Sonntag einen Wochenspruch aus der Bibel, ein Bibelwort, das diese Woche begleitet. Und dazu sollten sie sich eine Andacht überlegen. Das ist ganz schön steil, weil da steht dann, aus Gnade sind wir gerecht geworden. So, und jetzt sagen Sie doch mal, wie Sie das den Menschen näher bringen, was das im Alltag bedeutet, wie ich das spüren kann, wie ich das glauben kann, wie ich das leben kann. Aber die haben auch zum Beispiel für eine Online-Kolumne, da gibt es eine Kolumne Mahlzeit, da haben sie darüber geschrieben, was denn Essen für eine Bedeutung auch zum Glauben oder fürs Leben haben kann. Da hat die eine über Radieschen geschrieben und die andere über Kirschen und der dritte hat über Hummus geschrieben. Also solche Übungen machen wir da.
Da können Sie ja sozusagen 2 oder 3 Fliegen da mit einer Klappe schlagen. Also Sie haben die Übung und Sie können das auch verwenden für Ihre publizistischen Produkte, ist das
richtig, so? Richtig, so machen wir das.
Ja, das ist ja sehr praktisch. Ja, und auch für die jungen Leute gut.
Gestern habe ich Sie gefragt, ob eben Ihre Kolumne zu Essen, also zu Kirschen, Radieschen und so weiter, ob das auch in der Zeitung erscheinen dürfe. Und Sie waren sehr begeistert und haben gleich alle mitmachen wollen.
Sehnsuchtort Heimat heißt das Buch, das Sie herausgegeben haben. Das richtige Buch zur richtigen Zeit. Heimat ist in aller Munde. Wenn ich von Heimat spreche, welches Bild kommt Ihnen zuerst in den Kopf?
Bei mir, ich habe es am Anfang schon ein bisschen erzählt, kommen ganz viele Bilder, weil meine Eltern so oft mit uns umgezogen sind. Also Heimat hat immer zu tun mit einem Ort und auch mit den Menschen. Heimat ist Beziehung. Wozu habe ich einen Bezug? Und Heimat hängt für mich auch damit zusammen, wo bin ich willkommen und wo fühle ich mich zugehörig? Wenn ich die Augen schließe und was ist der erste Ort? Da ist sehr stark am Anfang erstmal München da, weil da habe ich so viele Jahre, so ab 8, 9 Jahren bis nach dem Abitur verbracht. Von daher, das sind sehr prägende Jahre. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen Menschen so, dass der Ort, an dem man aufgewachsen aufgewachsen ist, ein besonderer Heimatort ist. Gleichzeitig habe ich Frankfurt mittlerweile auch als Heimat lieb gewonnen. Da lebe ich jetzt seit bald 8 Jahren. Und ich habe die Stadt erlebt, dass sie mich sehr willkommen heißt. Also die Leute haben sich dafür interessiert, wer bist du, woher kommst du? Und vor allem, sie haben mir ihre Stadt gezeigt. Also so richtig waschechte Frankfurter haben mir die Geschichten von Frankfurt erzählt, haben mir gesagt, wo die schönsten Orte sind. Das hat mir das Ankommen hier leicht gemacht.
Sie haben vorhin schon erzählt, Ihre Eltern haben Sie und Ihre Geschwister ziemlich oft umgetopft. Was waren denn die Orte? Also München war jetzt relativ lang. Und was war es vorher? Wo sind Sie geboren?
Ich bin geboren in Erlangen, in Mittelfranken. Da meint jetzt jeder, ich sei Franke, aber ich habe da nur 4 Monate gelebt. Das geht, glaube ich, mehr Menschen so, dass sie im Pass und im Personalausweis einen Ort stehen haben als Geburtsort, zu dem sie überhaupt keinen Bezug haben. Ich kenne in Erlangen keine Straße. Ich weiß nicht, wie man da lebt. Also ich war mal dort, aber ich könnte gar nicht sagen, wie das Lebensgefühl in dieser Stadt ist. Meine Eltern sind dann gleich ins Ausland mit uns Kindern gegangen, in den Libanon nach Beirut. Da war damals noch kein Bürgerkrieg. Da sind auch meine Brüder geboren und von dort dann ins Allgäu und dann nach München. Und ich bin dann selber zum Studium in andere Orte gegangen und dann auch im Beruf in andere Orte. Und dadurch habe ich das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, immer wieder von Ort zu Ort zu ziehen.
Dieser Geburtsort Erlangen, das ist ja in der Tat etwas, wenn ich überhaupt keine Beziehung zu diesem Ort habe, an dem ich geboren wurde, ist schon merkwürdig, weil es im Pass steht und ich überall angeben muss, Erlangen. Und Erlangen ist irgendwie ja was Fremdes, das gehört gar nicht zu mir, kann ich mir jetzt vorstellen.
Ja, so ein bisschen komisch ist es und ich verbinde, wie gesagt, mit Erlangen nicht so sehr viel. Bei meinen Brüdern ist es ähnlich, die sind Zwillinge und sind in Beirut geboren und da waren sie aber 1-2 Jahre alt, als wir dann dort weggezogen sind. Steht aber jetzt immer im Pass, bis hin in der Schule, als der Lehrer in München dann sagte, das heißt nicht Beirut, das heißt Bayreuth. Also so, dass einfach, ja, dass es so verschoben ist. Also Heimat muss nicht unbedingt der Ort sein, an dem ich geboren bin. Das, glaube ich, geht auch noch mehr Menschen so als uns.
Ja, also wir haben jetzt schon mal eine Schwierigkeit. Yeah. Heimat ist ja ein sehr schwieriger Begriff. Deswegen ist es ja auch so schön, dass Sie hier sind und wir darüber reden können. Nach welchen Kriterien haben Sie denn Autorinnen und Autoren für dieses Buch ausgesucht?
Ich wollte ein möglichst breites Spektrum an Autoren und Autorinnen haben. Also ich wollte die haben, die auch Weltenbummler sind. Aber ich wollte auch die haben, die immer schon an einem Ort leben, die da ein ganz verwurzelt sein, eingewachsen sein haben. Aber genauso habe ich die feministische Bloggerin Antje Schrupp hier aus Frankfurt, die sagt, Heimat ist da, wo ich WLAN habe. Also ich habe meine Heimat immer im Smartphone oder im Tablet dabei, weil Heimat für mich ist zum einen da, wo ich alle meine Sachen finde und das ist für sie einfach nur noch digital. Da hat sie alle ihre Sachen geordnet, ihre Fotos, ihre Erinnerungen, ihre Artikel, was sie beschäftigt. Und zugleich sind da die Menschen drin, mit denen sie im Austausch steht.
Es gibt wirklich sehr verschiedene Zugänge zu dem Thema in Ihrem Buch. Das reichte auch von den Brüdern, die German Döner nach Kalifornien gebracht haben. Yeah. Also auch eine ungewöhnliche Idee.
Weseler Jungs, also so richtig aus dem Ruhrpott.
Ja. Aber es geht auch um das Comeback des Heimatfilms zum Beispiel, über die Kunst, in sich selbst zu Hause zu sein. Oder auch den jüdischen Mitbürger Meron Mendel, der beschreibt, ab wann er sich im Deutschen zu Hause gefühlt hat. Also das sind ganz unterschiedliche Geschichten. Welche Heimatgeschichten oder Geschichten über Heimat hat Sie selbst am meisten überrascht? Oder frage ich mal anders, wo haben Sie am meisten drüber gestaunt?
Ich preise jetzt natürlich jeden Beitrag in dem Buch. Besonders beschäftigt hat mich der Beitrag und das Gespräch mit Düsen Tekkal. Düsen Tekkal ist eine CDU-Politikerin und auch Journalistin, in Deutschland aufgewachsen und sie stammt aus einer jesidischen Familie. Jesiden, das sind die Menschen, die bekannt wurden als der sogenannte Islamische Staat, die Jesiden auf dem Sindschar-Gebirge eingekesselt hatte und die Welt befürchtet hat, dass die wirklich alle niedergemetzelt wurden. Dadurch sind mehr Menschen aufmerksam geworden auf die Jesiden. Die Familie von Düsen Tekkal kommt aus der Türkei und der Vater hat, als er dort in der Südosttürkei merkte, wir haben hier überhaupt keine Zukunft. Meine Kinder werden hier nichts werden können. Die kriegen keine ordentliche Bildung. Sie werden keine gute Arbeit haben. Sind die damals aus der Türkei sozusagen als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und Düsen Tekkal sagt heute als CDU-Politikerin, Deutschland ist bedroht. Und zwar spricht sie von den bösen Zwillingen und sagt, auf der einen Seite der eine Zwilling, das ist der Rechtsextremismus. Die wieder von Neuem sagen müssen, und unsere Nation nur zuerst und alle anderen raus. Und auf der anderen Seite aber von Islamisten, die strukturparallel ganz ähnlich auch radikal sind, alles ablehnen, was anders ist. und hier Bomben und Morden durch die Lande ziehen. Und diese beiden Gefahren sieht sie. Und interessant fand ich da einfach, dass sie selber die Integration nun am eigenen Leib erlebt hat und erfahren und sagt einfach, sie ist Deutsche, gleichzeitig aber auch Jesidin, also diese Zeitgleichheit. Und sie hat beides in sich. Aber sie sagt, wir müssen hier in Deutschland unsere Werte des Grundgesetzes verteidigen und die hochhalten. Und es ist auch wichtig für diejenigen, die hier neu ankommen, dass wir denen die Werte leben und vermitteln. Sie ist zum Beispiel auch eine, die sagt, Multikulti ist gescheitert, weil Multikulti sieht nicht den Menschen, sondern nur die Kultur und preist dann die Kultur. Ach wunderbar, alles so schön bunt hier. Aber sie sagt, wir müssen den einzelnen Menschen sehen. Und dieser einzelne Mensch muss merken, dass hier Einigkeit und Recht und Freiheit ganz wichtige Werte sind.
Wie der Begriff Heimat definiert ist, worüber wir hier eigentlich sprechen, darüber reden wir gleich ausführlich. Erst hören wir eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Sie sind nämlich jemand, dem Musik viel bedeutet. Könnten Sie eigentlich ohne Musik auskommen, Martin Vorländer?
Schlecht. Ich singe sogar im Büro. Mal zur Freude, mal zum Nerven meiner Kollegen und Kolleginnen.
Singen Sie auch im Chor?
Singe ich auch im Chor? Habe ich früher, zurzeit nicht.
Sie haben sich als erstes ausgesucht für diese Sendung ein Stück von den Dire Straits, Brothers in Arms. Warum das?
Ja, weil das Lied davon handelt, wie Heimat zerstört werden kann, wie Menschen sich gegenseitig bekriegen. Und der singt ja am Anfang, These mist-covered mountains are home now for me. Also diese nebelverhangenen Berge sind jetzt meine Heimat, aber eigentlich komme ich aus dem Flachland. Und dieses Flachland wird auch immer als Heimat in mir sein und beschreibt dann, wie eben Menschen sich gegenseitig die Heimat verwüstet haben. Dire Straits haben das damals unter dem Eindruck des Falklandkrieges in den 80er Jahren geschrieben und stellt dann die Frage, warum sind wir eigentlich solche Idioten, die uns gegenseitig die Heimat kaputt machen und uns gegenseitig töten wollen? Eigentlich sind wir doch Brothers in Arms, also eigentlich Brüder, aber die sich mit Waffen gegenseitig bedrohen.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Martin Vorländer, Heimatforscher. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Martin Vorländer, im Vorwort schreiben Sie, Heimat lebt von Erinnerung, Heimat versetzt einen zurück in die Kindheit. Sehnt sich denn der Mensch danach, zurück in die Kindheit zu kommen?
Ja, das ist, Heimat löst bei den unterschiedlichsten Menschen unterschiedliches aus. Nicht alle sehnen sich dahin zurück. Manchmal kann Heimat auch der Ort sein, wo ich mich eingesperrt gefühlt habe, wo ich nicht so sein konnte, wie ich sein will, wo ich mich nicht richtig zugehörig gefühlt habe. Das gibt es ganz klar. Und Kindheit kann ganz schrecklich behaftet sein. Heimat kann auch der Ort gewesen sein, wo mir Schlimmes passiert ist und wo ich froh bin, wenn ich das meilenweit hinter mir lassen kann. Es gibt aber auch diese positive Erfahrung mit einer behüteten Kindheit, Heimat, der Ort, wo ich mich geborgen gefühlt habe, wo alles noch so selbstverständlich war und nicht schwierig, wo das Schlimmste war, wenn ich das Eis nicht bekommen habe und die Mama angequengelt habe. Und ansonsten ich einfach das Gefühl habe, meine Welt ist in Ordnung, meine Eltern sind für mich da und ich kann einfach munter in den Tag hineinleben.
Also das ist schon gängig, dass Menschen sich zurück sehnen, in die Kindheit.
Nicht alle, es ist extrem
ambivalent. Ja, eben nicht alle, aber genau. Das ist ja, ja mehr die
Aber
Ausnahme.
Es gibt bei vielen so, was es bei ganz vielen Menschen gibt, ist so eine Sehnsucht, einen Ort zu haben, wo ich zugehörig bin, wo ich sein darf. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Manfred Kittel, Professor für Neuere Geschichte an der Universität Regensburg und Gründungsdirektor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, schreibt von einer Gleichung aus Raum und Zeit. Was fangen Sie mit diesem Bild an?
Er macht das ja auch fest. Er erzählt ja, was für einen Historiker erstmal ungewöhnlich ist. Er erzählt ja nicht nur über die Historie, sondern auch über seine eigene Geschichte. Mhm. Und er kommt aus Mittelfranken und beschreibt erstmal aus einem kleinen Ort Neuendettelsau und beschreibt erstmal, wie er da Heimat erlebt hat und auch wie er erlebt hat, zum Beispiel als Schüler im Ausland. Da war die Klasse in Spanien auf Schüleraustausch und die Spanier sangen ihre Lieder, spanische Lieder und sagten so, ihr lieben Deutschen, jetzt singt doch mal eure Lieder. Und erstmal so, großes Lücke. Schweigen und Lücke. Kaum einer brachte irgendwie was zusammen. Er sagt, also die Gleichung von Raum und Zeit, also er sagt, zum einen ist es schon auch der Raum und der Ort, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist, das spielt ganz viel eine Rolle. Und Zeit auch, in welche Zeit bin ich hineingeboren worden, was habe ich da erlebt, das prägt natürlich auch sehr das eigene Heimatgefühl.
Also er meinte damit der Bruch durch den Nationalsozialismus, dass Lieder nicht mehr gesungen werden konnten, weil die Leute einfach gesagt haben, die sind so negativ besetzt, sie stehen uns nicht mehr zur Verfügung.
Kein schöner Land in dieser Zeit hatte bei den Nazis den Klang gekriegt, Deutschland, Deutschland über alles. Wir sind die Besten und wir müssen allen anderen unseren Willen und unsere Grausamkeit aufdrücken. Aber erstmal zu sagen, kein schöner Land in dieser Zeit, zu sagen, das drückt einfach aus, dass ich diese Landschaft, diesen Ort, diese Menschen liebe, das haben die Nazis erstmal gründlich vergiftet. Und sein Ding ist ja auch zu sagen, aber trotzdem ist es schade, dass das verloren geht, weil es einfach dieses Bedürfnis gibt und die Sehnsucht von Menschen, auch die Heimat lieben zu dürfen.
Und vielleicht können wir es uns auch zurückholen.
Ja, ich finde, er zitiert da sehr schön Kurt Tucholsky, der gesagt hat, vielleicht muss man Heimat still lieben. Also nicht wie die nationalistischen Krakeler, die immer brüllen, auch nicht wie die deutschtümelnden Eseln, die eben Deutschland oder ein Amerika oder was auch immer an erste Stelle setzen, aber auch nicht wie die, die überhaupt nichts Gutes mehr am eigenen Land lassen, sondern still lieben.
Auf Ungarisch heißt Heimat Elternerde. Das ist ein schöner Begriff, oder? Es hat mir so gut gefallen, Elternerde.
Ja, weil es jenseits ist von Vaterland und Muttersprache, sondern beide benennen.
Ja, das ist sehr schön. Im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet Heimat den Ort, in den ein Mensch hineingeboren wird. Das haben Sie vorhin schon gesagt. Wortgeschichtlich stammt es über Germanisch Heima, Heimi, von Indogermanisch Kai, liegen, ist auch verwandt mit Griechisch Koimao, bringe zu Bett. Davon leitet sich ein Wohnrecht ab mit Schlafstelle. Gibt es also ein Recht auf Heimat?
Das ist ja auch juristisch eine Frage gewesen. Also es war besonders eine Frage, die nach dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien sehr aufbrach, wo ja viele Menschen, das war ja so eine Welle der von Menschen, die geflüchtet sind aus dem vom Balkan. Und da war auch die Frage, gibt es ein Recht, dass die einfach auch wieder zurückkehren können? Denn wenn man erstmal eine Zeit lang 10 Jahre, 20 Jahre weg war und dann wieder zurückkommt in die Heimat, ob das nun Kroatien war oder andere Länder des Balkans, dann standen die Häuser ja nicht einfach nur leer, sondern manchmal waren ja dann auch noch andere Menschen dann dort eingezogen. Und gibt es dieses Recht auf Heimat? Es gibt das Recht auf Heimat, sprich auf einem Ort, wo ich sein darf, wo ich leben darf. Es ist umstritten und schwierig zu sagen, gibt es auch Recht auf diese Heimat? Das spielt ja auch eine Rolle hier bei uns in Deutschland. Die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg war ja ein großes Thema, die dieses Thema Heimat ja ganz stark auch in die Bundesrepublik gespielt haben.
Da wollte ich gleich noch mit Ihnen drüber reden, ganz speziell, weil das Sie auch persönlich betrifft.
Um die Frage nochmal aufzugreifen, also dieses Recht, dass ein Mensch wo sein kann, wo er sich heimatlich fühlt, das ist enorm wichtig.
Wo er sich fühlt, ja. Aber Heimat zu haben, in dem Sinne, dass ich sage, da habe ich auch einen Schlafplatz. Das heißt, Schlafplatz erweitert auch auf Versorgung, auf notwendige Sorge. Also ich meine jetzt nicht überschwänglich, sondern mit dem Nötigsten versorgt zu werden durch öffentliche Stellen.
Wo ich auch nicht um mein Leben fürchten muss, wo ich eine Perspektive habe und eine Chance habe, auch zu arbeiten, mein Geld zu verdienen, mein Brot zu verdienen.
Denn noch im 19. Jahrhundert konnten Menschen ohne Besitz, ohne Heimatschein, in einigen Gegenden Deutschlands nicht heiraten. Also was wurde dann aus denen? Die blieben dann alleine, sie konnten nicht heiraten, weil sie diesen Heimatschein nicht hatten. Wurden das dann Sonderlinge oder?
Es ist nichts Neues unseres Jahrhunderts und auch nicht des 20. Jahrhunderts, dass es immer Menschen gab, die sozusagen tatsächlich Wanderer waren. Ich habe ein Jahr in Istanbul gearbeitet als evangelischer Pfarrer und war total überrascht, dass es dort die sogenannten Bosporus-Germanen gibt. Das sind Menschen, die schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Deutschland ausgewandert sind. Da war in Deutschland in manchen Gebieten herrschte große Armut und die haben dort keine Perspektive für sich gesehen und sind in das Osmanische Reich gewandert als Handwerker, als Kaufleute und haben sich dort niedergelassen und haben aber seit dem 19. Jahrhundert, 1840, gibt es diese Familien nach wie vor. Also diese Wanderer, die auf der Suche sind, wo ist ein guter Ort, wo wir sein können, die gab es schon immer.
Immer schon?
Ja.
Das Leben der Menschen ist eine Wanderbewegung.
Und das ist mal geglückt und mal nicht, weil sie gefragt haben, was wird aus denen, wenn ich kein Heiratsrecht habe, kein Recht habe, mich niederzulassen. Es gibt da manche, die zum Beispiel Konstantinopel, Istanbul, da sind deutsche Handwerker, die meinen, im Osmanischen Reich sei alles Gold und da hat man nur auf sich gewartet, sind ganz elendig in der Gosse verendet. Das war dann auch der Impuls, warum die evangelische Gemeinde, deutschsprachige Gemeinde gegründet wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts, weil die evangelischen deutschsprachigen Eltern gesehen haben, Mensch, wir müssen was tun für unsere Landsleute. Und da haben sie erstmal ein Krankenhaus gegründet und eine Schule und dann auch eine Kirche gebaut.
Für die Psychoanalyse ist der Mutterleib die Urheimat. Mhm. Alle Menschen verlassen diese Heimat. Deshalb sind sie wandernde Wesen. Können Sie damit etwas anfangen, Martin Vorländer?
Ja, das führt zu diesem, dass sozusagen das sehr viel mit der Kindheit zu tun hat und mit dem Geborenwerden. Und natürlich auch Heimat verbindet ganz stark mit der Geschichte der Eltern, mit der Familie, aus der man kommt. Und die ist eben auch mal so und mal so. Also Mütter und Väter sind wunderbar, können aber einem das Leben auch schwer machen. Insofern ist auch der Bezug zu Heimat dann, wo komme ich denn her? Manche, die das nie erfahren haben, dass das Elternhaus oder auch die Beziehung zu Mutter oder Vater eine schöne war mit all den Sachen, die es auch immer gibt, die suchen oft dann ein Leben lang danach. Wo gehöre ich denn hin? Wo sind denn meine Wurzeln? Gehen manchmal dann auch noch weiter zurück und schauen, wo kamen denn die Großeltern her, wenn ich mit den Eltern nicht so viel anfangen kann?
Auf diese Reise haben Sie sich begeben, Martin Vorländer, mit Ihren Eltern auf den Spuren der verlorenen Heimat der Großeltern in Schlesien. Was war denn eigentlich das vorherrschende Gefühl bei Ihren Eltern auf dieser Reise?
Also es ist ja in die Heimat meiner Mutter. Meine Mutter ist in Striegau bei Breslau geboren und sind eben Anfang von 1945 ist meine Großmutter mit den drei kleinen Kindern eben von dort dann noch offiziellerweise, war es eine Besuchsreise, aber sie sind natürlich geflüchtet vor dem Krieg, der näher rückte. Was war das vorherrschende Gefühl? Ich glaube, es war gar nicht so sehr für meine Mutter, sondern für mich. Ich habe meine Eltern gebeten, lass uns doch dahin fahren, weil ich wollte gerne wissen. Meine Großmutter hatte uns immer viel erzählt, wie das war, wie sie im Stadtpark von Breslau meinen Großvater das erste Mal nach dem ersten Kennenlernen getroffen hat. Mein Großvater ließ meine Großmutter dann ein paar Schritte vorgehen und gab vor, er müsse nur sich den Schnürsenkel binden. In Wirklichkeit wollte er schauen, ob meine Großmutter die Strumpfnaht gerade gezogen hat, denn er wollte eine ordentliche Pfarrfrau haben.
Oh.
Also solche Geschichten sind mir von klein auf vertraut und ich wollte einfach wissen, wo haben die gespielt? Wo war der Park? Und wir waren dann in diesem Park und wir waren natürlich in dem Geburtsort Striegau, wo meine Mutter geboren ist und standen vor dem Haus. Wir sind jetzt nicht ins Haus reingegangen, das hatte meine Mutter vorher mal mit meiner Großmutter gemacht gehabt. Da kamen dann die Leute, die jetzt drin wohnen, raus. Und sie konnten dann sogar in die Wohnung gehen und in das Zimmer gehen, in dem meine Mutter geboren ist. Ich finde das sehr berührend, weil es einen irgendwie verbindet mit dem, was vor mir war.
Was hat Sie bei dieser Zeitreise am meisten beeindruckt?
Die vielen Schichten von Geschichte, die da in Schlesien und dem heutigen Polen sind. Also sowohl die Geschichte der Deutschen, die in Breslau lebten, die zum Teil auch noch präsent ist. Es gibt da auch nach wie vor noch eine evangelische Gemeinde, deutschsprachig, die ganz klar auch zur polnischen evangelischen Kirche gehört. Und gleichzeitig aber eben dann die weitere andere Geschichte kam. Es gab auch immer Polen und Polinnen, die dort lebten. Jetzt die heutigen, die dort leben, kamen viel aus weiteren, vielmehr aus dem Osten dann dorthin gezogen. Dann die Geschichte auch des alten Krakau, was so mal so die stolze polnische Königsstadt war, gleichzeitig mit dem ausgeprägten jüdischen Viertel dort. Schindlers Liste, was viele von uns kennen aus dem Kino, was dort seinen Ort hat. Natürlich waren wir da auch dann an der Gedenkstätte von Auschwitz. Also es ist wirklich geballt, zum Teil erschütternd, was dort an Geschichte geballt ist. Und gleichzeitig aber auch faszinierend an kulturellem Reichtum.
Wie haben Sie sich mit den Menschen dort verständigt?
In Schlesien? Also ich kann kein Polnisch.
Ja,
ich habe versucht, manche polnische Worte zu lernen. Es ist sehr schwierig, keine Sprache, die mir direkt entgegenkommt. Also jetzt gerade zum Beispiel, als wir in Krakau waren, das ist ja auch eine Unistadt und viele der jungen Leute, die ich dort getroffen habe, können auch Englisch.
Ist Sprache Heimat, Martin Vorländer?
Ja, gehört auf jeden Fall dazu. Also und es gehört auf jeden Fall dazu, sowohl von dem Klang. Ich fand es so faszinierend, ich habe in Paris ein Jahr studiert und war dort auch in der deutschsprachigen Gemeinde. Da ging es, war ein Abend zum Thema Heimat. Und ein gelehrter Professor aus Deutschland hielt uns lange Vorträge darüber, was Heimat theoretisch ist und was der Begriff der Heimat in der Bibel ist und dass es ja gar keinen festen Ort gibt und so. Die vor allem deutschen Frauen, die dort waren und die seit Jahrzehnten mit Franzosen verheiratet sind, da sagte eine dann, ist ja alles schön und gut, was Sie uns da erzählt haben. Aber wissen Sie, ich lebe hier schon sehr lange. Ich bin hier verheiratet. Ich habe Kinder. Ich habe Enkelkinder. Die sprechen alle Französisch. Und natürlich spreche ich auch perfekt Französisch. Und ich weiß, Violet ist das Veilchen auf Französisch. Aber wenn ich das Wort Veilchen auf Deutsch sage, und in diesem Moment sagten alle Versammelten in diesem Raum wie aus einem Munde, dann duftet es. Also da war mir sehr eindrücklich, natürlich ist auch Sprache Heimat. Aber auch Sprache ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn ich mich irgendwo beheimaten will. Also wenn ich irgendwo in einem Land leben will, ich brauche die Sprache, auch wenn ich sie immer mit Akzent sprechen werde oder auch Fehler machen werde, aber sie ist der Schlüssel, damit ich hier meinen Platz finde.
Können Menschen ihre Heimat mitnehmen?
Das tun sie auf jeden Fall. In dem Buch beschreibt einer, der geflohen ist, ich meine aus Syrien, der sagt, der Heimat ist für mich wie so ein Schneckenhaus. Also so wie die Schnecke ihr Haus mitnimmt, hat das immer bei sich. Ich denke, man nimmt sehr viel von Erinnerungen, von Gerüchen, von Geschmack, von Sprache, von Klängen. Das nimmt man mit.
Indem man auch die Gerichte kocht,
zum Beispiel,
die
ja.
man kennt aus der Heimat, versucht sie hier nachzukochen. Ja. Kriegt man nicht immer alle Gewürze, alle Zutaten, ja. aber man behilft sich irgendwie, glaube ich, schon.
Genau. Und überall, wo ich da war, habe ich auch festgestellt, die Deutschen klicken da genauso zusammen, wie das andere hier bei uns im Land tun. Also in Istanbul beispielsweise gibt es einen Metzger, der extra Schweinefleisch verkauft. Da kann man Weißwürste kaufen oder da gibt es einen Maibaum, der auf dem Gelände der katholischen Gemeinde deutscher Sprache aufgestellt ist. Und da wird dann auch ein Maifest veranstaltet. Also man pflegt seine Bräuche. Und in der Fremde, das sagen ganz viele, in der Fremde spüren sie auch noch mal sehr viel mehr, was ihre Heimat ausmacht.
Glauben kann man auch mitnehmen.
Ja, finde ich. Also für mich, ich bin ja evangelischer Pfarrer und auch als einfach gläubiger Christ, ist es ganz stark. Also ich glaube, so eine innere Heimat ist für mich auch eine Stärke. Also in der Bibel, im Alten Testament, genauso wie im Neuen Testament, wird ja oft ganz furchtbar radikal geht Gott mit Heimat manchmal um. Er sagt zu Abraham und Sarah, verlasst euer Vaterland, verlasst eure Verwandtschaft, verlasst alles, was euch vertraut ist und geht in ein Land, das ich euch zeigen will. Also es ist ein Aufbruch ohne Rückfahrkarte, ohne irgendeine Garantie. Die beiden, Abraham und Sarah, wissen überhaupt nicht, wohin sie hinkommen werden. Aber sie kriegen das Versprechen von Gott, ich gehe mit euch. Ich bin bei euch mit meinem Segen und mit meiner Verheißung und mit dem zu sagen, ihr werdet einen Platz finden, wo ihr leben könnt und wo ihr sein könnt. Und
ganz schön mutig, die beiden.
Ganz schön mutig, die beiden, ja. Und im Neuen Testament schickt ja Jesus dann seine Jünger und Jüngerinnen in alle Welt und sagt, geht in alle Welt und überall, wo ihr sein werdet, und das ist das große Versprechen dann am Ende des Matthäus-Evangeliums, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und für mich heißt es auch, ich kann gar nicht so weit gehen, bis ans Ende der Welt. Selbst wenn ich denke, Gott, hier ist aber scheußlich und hässlich und ich will hier eigentlich gar nicht sein, dann erinnere ich mich daran so, ja, aber Gott ist auch in dieser Welt und der ist auch jetzt an diesem Ort, den ich erstmal sehr hässlich finde.
Gibt es Heimaten?
Ja, gibt es sogar im Duden als Plural.
Sind sie gleichwertig oder haben die eine Rangordnung?
Das ist eine pfiffige Frage. Bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, da ist es immer sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel Düzen Tekkal, von der ich erzählt habe, die hier in Deutschland aufgewachsen ist, begeisterte Deutsche ist, die sagt, wir müssen das Grundgesetz, unsere Werte verteidigen. Die sagt aber, dadurch, dass der islamische Staat diese Terroristen, das Volk aus ihrer Eltern, die Jesiden verfolgt hat, dadurch ist ihr diese Heimat, woher ihre Eltern und Großeltern kamen, erstmal viel näher gerückt. Sie hat dann doch nochmal gemerkt, was ist der jesidische Teil in ihr.
Also Rangordnung 1.
Nein, bei Rangordnung 1, nein, nicht. Sondern sie kann sagen, es ist immer beides zugleich, manchmal mehr, manchmal weniger.
Okay. Gut, so, das waren jetzt wirklich schwierige Begriffsklärungen. Wir lassen das jetzt mal sacken und hören zur Entspannung eine Musik, und zwar den Soundtrack des Films Vaya con Dios. Warum dieses Stück?
Ja, also zum einen ist es ein Choral, das freut mich natürlich sehr als evangelischer Pfarrer und Christ. Wer nur den lieben Gott lässt walten, den hat ein junger Mann, Georg Neumark, geschrieben im 17. Jahrhundert, und der aus einer ziemlich verzweifelten Situation. Er war nämlich auch ein solcher Wanderer, von dem wir vorher gesprochen hatten, der war auf der Reise und suchte nach einem Platz, wo er eine Arbeitsstelle findet. Und er wartete Ewigkeiten und wartete darauf, dass er endlich die Nachricht kriegt, dass er eine Stelle hat und arbeiten kann als Hauslehrer. Und in dieser Zeit war er sehr verzweifelt und hat schon an Gott und an der Welt und an sich selber gezweifelt. Und dann kam die Nachricht, er kann als Hauslehrer arbeiten. Und da hat er dann im Überschwang dieses Lied gedichtet, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und das ist in dem Soundtrack drin von dem Film Vaya con Dios. Da geht es ähnlich drei jungen Mönchen oder drei Mönchen so. Der junge Daniel Brühl spielt einen dieser Mönche, die verlieren ihr Kloster von heute auf morgen und müssen in die Welt hinaus und gehen auch nur mit diesem Versprechen, Vaya con Dios, geh mit Gott.
Thank you.
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur, heute am Tisch mit Martin Vorländer, Heimatsammler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Martin Vorländer, wir haben jetzt schon ganz viel über Heimat und Heimaten gehört und auch den Verlust von Heimat, denn wir haben ja über die Heimatvertriebenen geredet. Die Heimatvertriebenen hießen im Gegensatz zu Flüchtlingen, das war ja ein Unterschied.
Ich kenne noch dieses Wort Flüchtling, kennen vielleicht manche Hörerinnen und Hörer auch noch, dass es so auch als, ja schon auch als jetzt nicht nur positiver Begriff, also ich bin ja dann großteils in Bayern aufgewachsen. Und da war das noch präsent, wo dann Flüchtlinge einquartiert waren. Und die Flüchtlinge waren eben damals die Deutschen, die aus den verlorenen Gebieten im Osten gekommen waren.
Also haben wir nicht eine verschiedene Begrifflichkeit, Heimatvertriebene als etwas Bessere und dann die Flüchtlinge, Martin Vorländer?
Hat sich vielleicht mit der Zeit jetzt verschoben. Also die vertriebenen Verbände haben ja sehr stark gemacht, auch einfach weiterhin zu sagen, sie haben ja von ihrer Heimat gesprochen, die sie verloren hatten. Also ich kann das heute besser verstehen, was ich in den 80er, 90er Jahren nicht so verstehen konnten bei den vertriebenen Verbänden, weil es oft so aussah, die zelebrieren irgendwie etwas Starres, Vergangenes und sie wollen, dass alles wieder so wird, wie es noch niemals war. Aber sozusagen diesen Schmerz zu empfinden, wenn man etwas verloren hat, was einem lieb und teuer war, ist mir jetzt wieder näher gerückt dadurch, dass viele Menschen auf der Flucht zu uns kommen und sich auch erstmal bewusst zu machen, was das bedeutet, was die verloren haben. Manfred Kittel, der in dem Buch, das ich herausgegeben habe, geschrieben hat, der ja Raum und Zeit gesagt hat, also Heimat ist eine Gleichung von Raum und Zeit, und der auch erstmal kritisch zu der Flüchtlingspolitik sich äußert und in der Gestalt kritisch, dass er sagt, es war sofort die Rede davon, dass die Flüchtlinge, die jetzt zu uns gekommen sind, sofort integriert werden sollen und am besten auch noch als produktive Arbeitskräfte. Und er findet, dass da sehr schnell gehandelt wurde und sagt, man muss doch erstmal ernst nehmen, die haben eine Heimat verloren, in die sie auch wieder zurück wollen, vorausgesetzt, dass sie dort gut leben können. Übrigens, dort gut leben können, das ist auch ein Begriff, den Markus Söder in dem Buch verwendet. Also Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, schreibt in dem Buch und er hat einen Heimatbegriff und sagt, gut auf Latein, das machen wir Bayern gerne so, wir sprechen gerne Latein. Heimat ist da, wo es gut ist. Ubi bene, ibi patria. Also wo es gut für mich ist, da ist mein Vaterland. Ist ja erstmal ein sehr offener Heimatbegriff. Wenn es da nicht gut ist, gehe ich auch woanders hin, wo es besser ist.
Markus Söder meint Bayern.
Ja, bestimmt, genau.
Ja, bestimmt. Aber da wir schon mal jetzt bei der Politik sind. Ihr Buch ist erschienen kurz bevor Horst Seehofer, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der das vor Markus Söder war, Heimatminister in Berlin wurde. Genauer, der CSU-Mann ist Chef des Bundesministeriums für Inneres, Heimat und Bauen. Heimat und Bauen ist zusätzlich angehängt worden. Warum haben wir jetzt einen Heimatminister in der Hauptstadt? Martin Vorländer?
Bei dem Bauen denke ich sofort an die Definition, die Sie vorhin gebracht hat, dass das Wort Heimat auch mit liegen und einen Platz haben wird, wo man schlafen kann. Insofern es ergibt sich, dass man dann auch über das Bauen nachdenken muss. Ich denke, das ist ein Symbol und ein Signal an uns alle hier in Deutschland zu sagen, ja, das Thema Heimat ist sehr wichtig geworden, in unterschiedlicher Weise. Für die Einheimischen hier, die merken, hier verändert sich ganz viel was, nicht nur durch die Flüchtlinge. Wir müssen ja sagen, dass wir ganz rasante Veränderungen haben durch Digitalisierung. Da gibt es auch vielen Menschen so, die sagen, ich komme nicht mehr mit. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch in mein Leben reinkomme. Wenn ich meine Passwörter vergessen habe, komme ich in mein eigenes Leben erstmal nicht mehr rein. Viele sagen, ich komme mit dieser ganzen Technik nicht mehr mit. Und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nicht schon wieder das Neueste habe, dann nehme ich an dem ganzen Gespräch, an der ganzen Kommunikation nicht mehr teil. Das ist auch ein Verlust. Hier weiß ich mich, wie ich mich bewege. Das hat auch viel mit Heimat zu tun, wo ich mich weiß, wie muss ich mich verhalten, wie bewege ich mich sicher. Also solche Veränderungen sind ganz drastisch.
Also
und ich denke, das
bestimmt
ist so dieses Signal, das zu sagen, wir nehmen das wahr.
Der Politikwissenschaftler Roland Sturm von der Uni Erlangen-Nürnberg, der sagt, das neue Ministerium, also das in Berlin, steht für die Heimatlosigkeit der Bürger, die der Staat nun wiederherstellen will. Fühlen Sie sich heimatlos, Martin Vorländer?
Nein, ich fühle mich nicht heimatlos, weil ich das Glück habe, dass an den Orten, an denen ich gelebt habe, ich mich immer beheimaten konnte. Und das empfinde ich als großes Glück. Ich kann aber verstehen und nehme immer sehr aufmerksam wahr, wo Menschen sagen, sie fühlen sich heimatlos und sie haben die Angst, sie kommen nicht mehr mit oder sie verlieren etwas. Und da ist dann wichtig zu schauen, was hilft, damit die sich wieder wohler fühlen. Übrigens finde ich interessant, es macht sich dann immer ganz fest an, ja, es sind ja so viele Flüchtlinge gekommen oder sind so viele Menschen aus anderen Ländern hier, deswegen fühle ich mich nicht mehr zu Hause. Bei Digitalisierung ist es für viele Menschen auch ähnlich. Da sagt aber keiner, wir müssen die Digitalisierung wieder abschaffen. Ich denke, es geht bei beiden Themen darum, wie machen wir es möglich, dass wir das gut gestalten können, damit wir gut damit zurechtkommen. Ja. Ich halte es für wichtig, dass Politik auch sehr, sehr viel mehr darauf eingeht, dass Menschen sich wohlfühlen.
Wenn wir Geschichten von Prominenten lesen oder hören, heißt es oft, er oder sie lebt in seiner oder ihrer Wahlheimat. Hm. Das ist dann vorzugsweise in den Alpen oder im mediterranen Ambiente, gerne neuerdings auch an Nord- oder Ostsee. Sie leben dann in der Ferne, wie sie es zu Hause auch tun, bereichert um das, was es zu Hause so nicht gibt, nämlich die Berge, die Sonne und das Meer. Was hat das mit Heimat zu tun, Martin Vorländer?
In dem Buch, das ich herausgegeben habe, schreibt Andrea Karlsson, das ist die Tochter eines schwedischen Diplomaten und einer slowakischen Mutter. Sie nennt sich Bildungseinwandererin, also sie ist Bildungsdeutsche, weil sie hauptsächlich an deutschen Schulen war. Und sie sagt, sie findet im Deutschen so wunderbar das Wort Wahlheimat, das kennt sie im Schwedischen so nicht. So dieses, dass man sich eben auch einen Ort, eine Landschaft, eine Region auserküren kann, um dort zu leben. Ich finde, da darf man aber auch sich keine Illusionen hingeben. Also ob das nun der wunderbare Odenwald ist hier im Hessischen, wenn man da unbedingt hinzieht, man wird trotzdem merken, also erstens mal, man nimmt sein eigenes Lebensthema schon auch mit und muss da auch dann schauen, wie komme ich da damit zurecht und wie komme ich auch mit den Menschen, die dort leben, zurecht. Also manch einer ist dann schon aufgewacht und hat dann gemerkt, ist gar nicht so. Ich kenne es, weil ich ja auch im Ausland als evangelischer Pfarrer tätig war. Da gibt es ja auch die wunderbaren Orte eben in der Sonne. Ob es nun Teneriffa ist oder die Südküste, dass da aber die Deutschen, die dort leben, schon auch gemerkt haben, das ist jetzt schon auch nochmal ein eigenes Thema. Also immer nur Sonne, Meer und Strand. Welchen Sinn geben wir unserem Leben jetzt noch darüber hinaus? Also der Herausforderung muss man sich schon auch weiter stellen.
Ich zitiere mal eine Autorin ihres Buches, nämlich Susanne Breit-Kessler. Mhm. Heimat, das ist wie in einer Partnerschaft Faszination und Erschrecken, Zustimmung und Empörung, immer aber der dezidierte Wille, verantwortlich mit eigenen Ideen im Diskurs mitzugestalten. Eine wirkliche Heimat ist dann also keine schlichte Idylle, Martin Vorländer.
Nein. Also Susanne Breit-Kessler schreibt das in ihrem Kapitel in dem Buch ganz entschieden. Also es ist nicht alles so schön hier, sondern zu sagen, es braucht die Auseinandersetzung. Und es braucht dann auch die ehrliche Auseinandersetzung mit den Seiten, die einem an der eigenen Heimat eben nicht gefallen. In Deutschland ist da ein ganz großes Thema. Natürlich und selbstverständlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Was Susanne Breit-Kessler da sagt, heißt im Umkehrschluss, so interpretiere ich das, wenn ich Menschen mitgestalten lasse, fühlen sie sich zu Hause.
Ja, das sagt auch Meron Mendel, der aus Israel hier nach Deutschland gekommen ist und hier deutscher Staatsbürger wurde. Der sagt Mitgestaltung, und das sagt Susanne Breit-Kessler, das ist was ganz Wesentliches, damit Menschen Heimat hier finden können, sich beheimaten können. Es geht nicht nur um die Sprachfähigkeit, also nicht nur, dass ich gut Deutsch lerne, wenn ich hier lebe, sondern auch um die Sprechfähigkeit, sagt Meron Mendel und Susanne Breit-Kessler auch in ganz ähnlicher Weise. Ich muss selber mitreden, mich auch einmischen, auch Verantwortung übernehmen. Also kann mich nicht nur in den Liegestuhl setzen und warten, macht ihr mal für mich und guckt mal, wie ihr mich hier integriert kriegt oder wie ich hier meinen Platz kriege, sondern ich muss auch selber aktiv werden.
Ihr Buch beenden Sie übrigens mit einer Geschichte über das letzte Zuhause, wo Sie einmal begraben werden wollen. Nämlich wo?
Also zurzeit ist es, das Leben ist ja immer im Fluss, der Südfriedhof in Frankfurt. Ich lebe einfach seit den letzten 8 Jahren in Sachsenhausen, hier in Frankfurt. Das ist der Ort, an dem potenziell auch einige von den Menschen beerdigt sein werden, mit denen ich jetzt zu tun habe. Und man liegt ja auch gerne in guter Gesellschaft. Und umgekehrt auch für die Hinterbliebenen, die es vielleicht und hoffentlich mal bei mir geben wird, die treffen dann am Friedhof auch die Menschen, die sie hoffentlich gerne treffen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich kam auf die Frage, weil ein Lehrer hat es mal beschrieben. Der wurde als junger Lehrer in die tiefste Provinz geschickt, wo er nicht tot überm Zaun hängen wollte. Und dachte, hier bin ich so schnell wie möglich wieder weg. Dann gingen diese Jahre ins Land. Dann ergab sich, dass er nach seiner Referendariatstelle konnte er gleich auch eine feste Stelle an dieser Schule übernehmen. Blieb er also erstmal. Ist ja alles nur vorläufig. Und so blieb er und er sagte, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass diese Kleinstadt, die ich am Anfang so provinziell fand, dass die meine Heimat geworden ist, als ich mich bei dem Gedanken ertappt habe, hier möchte ich mal begraben sein.
Wie schön. Hat sich Ihre Vorstellung von Heimat geändert mit der Arbeit an dem Buch?
Ja, ich habe noch mehr gemerkt, wie schnell dieser Begriff missbraucht wird und wie viel Schindluder man damit treiben kann und wie hochgefährlich das ist, weil es um ein ganz tief eingesenktes Gefühl geht. Heimat, wir haben es am Anfang auch gesagt, ist ein sehr kostbares Gefühl. Und so mehr schmerzt mich jetzt, wenn Heimat missbraucht wird, um Parolen damit zu machen, um zu sagen, wir gegen die.
Um andere auszugrenzen.
Das empfinde ich noch stärker seit diesem Buch.
Ich bin davon überzeugt, dass ich zu diesem Thema noch sehr viel sagen ließe. Mhm. Aber unsere Zeit ist zu Ende. Zeit für eine letzte Musik bleibt aber noch. Und zwar für Adele's When We Were Young. Was verbindet sie mit diesem Stück? Warum das?
Also erstmal liebe ich die Stimme von Adele. Ich finde, sie singt einfach großartig. Außerdem heißt der Titel eben When We Were Young, als wir jung waren. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass Heimat ganz viel damit zu tun hat, mit den Jahren, als man aufgewachsen ist.
Bevor wir das jetzt spielen, möchte ich mich von Ihnen verabschieden, Martin Vorländer, und möchte mich bedanken für dieses gute, heimatliche, sehr emotionale Gespräch. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seeger.
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true.